Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak.
Von Ruanda bis in die Ukraine.
Von den Philippinen bis nach Guatemala.
Ja, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Jetzt mal ganz friedlich.
Zu einer neuen Folge und einer wieder einmal ganz besonderen Folge. Nein, diesmal ist es eine ganz besondere Folge für mich. Es geht nämlich heute um Kolumbien.
Und warum ist das besonders für dich?
Ja, es ist mein Einstiegsland in Lateinamerika sozusagen. In meiner langjährigen Erfahrung war es das erste Land, wo ich dauerhaft geblieben und ein bisschen gearbeitet habe.
Okay, also habe ich es heute mit drei Expertinnen zu tun, nicht nur mit zweien. Alles klar.
Ich hoffe, ich werde den anderen den Protagonismus lassen. Ja.
Ja, die stellen wir jetzt mal kurz vor. Das sind nämlich Ulrike Hämmerling und Erik Becherano. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Und Ulrike und Erik arbeiten für Agiamondo in Kolumbien. Agiamondo war früher die AGH, ein katholischer Träger. Und vielleicht bevor wir über Kolumbien und eure konkrete Arbeit dort sprechen, wer oder was ist Agiamondo?
Ja, Agiamondo, wie du schon gesagt hast, hieß vorher AGH, Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe. Und die Organisation wurde 1959 gegründet, ist also auch schon eine Weile her. Und zwar von kirchlichen Hilfswerken, katholischen Hilfswerken, die damals schon gesagt haben, wir wollen Entwicklungshelfer in die Welt schicken. Und AGH damals war sozusagen eine Servicestelle auch, um diese Personen vorzubereiten, sie unter Vertrag zu nehmen und sie zu entsenden. Und insofern hat Agiamondo also da die Vorbereitung übernommen und diese ganze Begleitung der Fachkräfte.
Okay. Und diese Umbenennung von AGH in Agiamondo ist ja erst kürzlich passiert. Wieso?
Der Wechsel hin zu Agiamondo, das war in den letzten Jahren, kam schon immer mehr Unzufriedenheit auf, auch mit diesem Begriff Entwicklungshilfe. Wer entwickelt sich eigentlich wie, wohin? Weil das ja auch so ein paternalistisches Bild ist von wir im Norden entwickeln jetzt mal die Länder im Süden. Aha. Und diese Unzufriedenheit hat sich dann eben übersetzt in einen institutionellen Veränderungsprozess und auch eine Namensveränderung. Also Agiamondo ist so ein Kunstwort und möchte sagen, wir handeln gemeinsam für eine Welt, actuar juntos por un mundo. Ein bisschen die Idee, die auch in den Enzyklika des Papstes benannt wird, dass wir eigentlich alle, die ganze Welt ist bedroht von diesen Problematiken wie Ungerechtigkeit, Gewalt, Klimawandel, Naturzerstörung, Umweltzerstörung, Armut, so dass wir uns eigentlich alle gemeinsam entwickeln müssen und nicht im Sinne einer Industrialisierung, sondern eigentlich die Entdeckung einer neuen Menschlichkeit und einer gemeinsamen, einer neuen Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit.
Aha.
Und dafür steht dieser Namenswechsel und Agiamondo.
Okay, du hast gerade schon den Link zum Papst gemacht. Ihr seid eine katholische Organisation. Du hast aber selber ja auch früher für andere Träger beim Zivilen Friedensdienst gearbeitet. Was würdest du sagen, ist der Unterschied? Was ist der Unterschied in der Arbeit oder für euch als Fachkräfte oder wie eine kirchliche Organisation vor Ort agieren kann?
Ja, also natürlich Agiamondo als eine katholische Organisation ist sehr stark angelehnt an diese Prinzipien der katholischen Soziallehre. Also sehr stark beschäftigt sich sehr stark mit diesen Themen soziale Gerechtigkeit, Solidarität. Wie kann man den Entrechteten beistehen? Wie kann man auch die Schöpfung bewahren? Das sind große Themen für Agiamondo. Und ich denke, natürlich der Unterschied ist, dass Agiamondo in den jeweiligen Ländern, wo wir unsere Landesprogramme umsetzen, sich auch stark an die Ortskirche andockt, also an die katholische Ortskirche. Und dort schaut, was gibt es innerhalb der katholischen Kirche eigentlich für Akteure, die für Frieden und Gerechtigkeit sich einsetzen. Das ist ja nur auch nicht immer so. Es gibt ja auch sehr konservative katholische Strömungen, aber es gibt halt auch in der katholischen Kirche sehr... Ja, gibt es auch, natürlich. Und gleichzeitig gibt es natürlich sehr fortschrittliche Strömungen, jetzt gerade in Lateinamerika, wo wir ganz stark natürlich Personen hatten, die Theologie der Befreiung, die sich dafür eingesetzt haben, dass Personen aus der Armut herauskommen, dass man eine neue soziale Gerechtigkeit schafft. Und insofern suchen wir natürlich in unseren Landesprogrammen auch immer die Akteure, wo wir das Gefühl haben, die setzen auf diese Themen und die wollen auch, dass sich was in den Gesellschaften verändert. Und man muss sagen, dass die Kirche in vielen Ländern, in den unterschiedlichen Diözesen eben auch Möglichkeiten hat, sehr weit ins Land reinzukommen, in vielen Gegenden schon ganz jahrelange Aufbauarbeit geleistet hat und Vertrauensarbeit entwickelt hat und auch Zugang hat. Gerade in Kolumbien sehen wir das zu ganz vielen, auch zum Beispiel indigenen afrokolumbianischen Gemeinden, Bauerngemeinden und deren Rechte auch schon viele Jahre lang unterstützt haben und viele kirchliche engagierte Menschen dort auch umgebracht wurden für dieses Engagement. Und dort, also wir knüpfen sozusagen an und suchen diese Akteure, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, okay, und versuchen dort zu unterstützen.
Du hast jetzt schon mehrere Punkte genannt. Also erstens Abdeckung in weiten Feldern oder im Terreno, in draußen im Feld. Hast jetzt auch schon angemerkt, was für mögliche Verbrechen da passiert sind oder aufgearbeitet werden können. Bevor wir jetzt auf diese detaillierte Arbeit eingehen, machen wir vielleicht nochmal einen ganz kurzen Beitrag von unseren lieben Studierenden.
Ja, die das haben, ist der Moment.
Ja, die haben nämlich wieder eine Konfliktanalyse vorbereitet, und zwar diesmal von Lea Spromowski und Sophie Richter. Und die werden uns jetzt ein bisschen über den Kontext in Kolumbien berichten.
Kolumbien. Ein friedloser Frieden?
Die ersten Assoziationen zum Kolumbien-Konflikt drehen sich meistens um Drogen, Kartelle und Pablo Escobar. Die Wurzeln und das Ausmaß des Konflikts reichen allerdings viel weiter. Mit über 50 Jahren Konfliktgeschichte ist es der am längsten andauernde Konflikt in der westlichen Hemisphäre. Die Auswirkungen sind verheerend. Kolumbien ist das Land mit den meisten Binnengeflüchteten weltweit. 7,7 Millionen Menschen mussten innerhalb des Landes fliehen. Das wäre so, als wenn alle Einwohner Niedersachsens in die anderen Bundesländer Deutschlands fliehen würden.
Der bis heute andauernde bewaffnete Konflikt geht auf die Periode La Violencia in den 50er und 60er Jahren zurück. Damals kämpften Liberale und Konservative um die politische Macht im Land. Von dem Versuch, diesen Konflikt zu schlichten, profitierten allerdings nur die politischen Eliten. Breite Teile der Bevölkerung blieben von politischer Mitbestimmung und wirtschaftlicher Entwicklung ausgeschlossen. Daher gründeten sich bewaffnete marxistische Gruppierungen, vor allem in den marginalisierten ländlichen Regionen. Die bekannteste bewaffnete Guerilla-Gruppe ist die FARC, die revolutionären Streitkräfte Kolumbiens.
Neben diesem primären Konfliktakteur etablierten sich zahlreiche weitere Guerilla-Gruppierungen, wie zum Beispiel die Nationale Befreiungsarmee ELN. Die ELN sind bis heute aktiv und gründeten sich aus urbanen Intellektuellen und Studierenden.
Als Gegenspieler zu diesen zwei linken Akteuren lässt sich die AUC, die Vereinigten Bürgerwehren Kolumbiens, nennen, die als bewaffnete rechtsextreme Paramilitärs agieren und die Guerilla-Gruppen bekämpfen. Die EU und die USA sahen diese als Terrororganisation.
Beide Gruppierungen haben in ihrem Kampf schwere Menschenrechtsverbrechen begangen, Zivilistinnen und Zivilisten entführt, vertrieben und getötet. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag untersucht einige dieser Verbrechen. In der ersten Voruntersuchung wird wegen Drogenhandel, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen ermittelt.
Neben diesen bewaffneten Gruppen hat allerdings auch die kolumbianische Armee schwere Menschenrechtsverletzungen begangen. Durch die enge Kooperation mit den Paramilitärs haben sie deren gezielte Morde und Massaker erst möglich gemacht. Die Armee und die kolumbianische Regierung sind deshalb ein weiterer primärer Akteur im Konflikt. Das politische System ist sehr stark von der Exekutive und einem ungerechten Wahlsystem bestimmt. Die Schere zwischen Arm und Reich ist eine der größten in Lateinamerika. Vom Einkommen hängen auch die Einflussmöglichkeiten auf Politik und Justiz ab. Außerdem fehlt dem Staat bis heute das Gewaltmonopol über das gesamte Land.
Offiziell löste sich die AUC nach einem Friedensabkommen mit der Regierung 2006 auf. Dieser Prozess wurde aber nie vollendet. Zu großen Teilen fand eine Wiederbewaffnung der Kräfte statt, die auch heute noch, vor allem auf lokaler Ebene, staatliche Institutionen beeinflussen. Als bewaffnete Gruppierungen sind sie vor allem ein Sicherheitsrisiko für ehemalige Guerillakämpferinnen und Kämpfer, Menschenrechts- und Umweltaktivistinnen und Aktivisten, auf die immer wieder Anschläge verübt werden.
Ein essentieller sekundärer Konfliktakteur sind die USA. Als ein Verbündeter der kolumbianischen Regierung hatte die USA zunächst ein Interesse daran, die linken Gruppierungen in ihrer Einflusssphäre zu bekämpfen. Nach dem Ende des Kalten Krieges waren die USA vor allem daran interessiert, den Drogenhandel an seinen Grenzen zu bekämpfen. Sie unterstützten Kolumbiens Armee bei ihrer repressiven Drogenbekämpfungsstrategie, unter anderem bei der Vernichtung der Coca-Plantagen.
Dies stellt ein fundamentales Dilemma dar. Die Coca-Plantagen sind eine Haupteinnahmequelle der ländlichen Bevölkerung. Deren Vernichtung führte zu steigender Unsicherheit, Ungleichheit und Armut. Bis heute ist der Drogenhandel eines der Hauptprobleme des Landes. Dessen Ursache liegt allerdings nicht in Kolumbien, sondern in Europa und den USA. Denn dies sind die Hauptabnehmer und Konsumenten des Kokains.
2016 schloss die kolumbianische Regierung ein offizielles Friedensabkommen mit den FARC ab. Das bedeutet allerdings nicht, dass der längste Konflikt der westlichen Hemisphäre zu einem friedlichen Ende gekommen ist. Bis heute fehlt ein Friedensabkommen mit der ELN und auch das bestehende Abkommen mit den FARC ist in Gefahr. Einzelne FARC-Kämpfer haben sich wieder bewaffnet, da sie der Regierung vorwerfen, ihren Teil des Abkommens nicht zu erfüllen. Es fehlt an Reintegrationsprogrammen und Sicherheit für diejenigen, die ihre Waffen niedergelegt haben.
Die strukturellen Probleme bleiben weiterhin bestehen. Kolumbien fehlt bis heute die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet und der Staat kann demnach nicht für die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger sorgen. Daneben fehlt es vor allem an politischer Mitbestimmung und sozialer Gerechtigkeit für die gesamte Bevölkerung und ganz besonders für marginalisierte Gruppen wie den Indigenen und Afrokolumbianerinnen und Kolumbianern.
In den ländlichen Regionen leben die Menschen weiterhin in Armut. Gewalttätige Auseinandersetzungen und soziale Unruhen bestimmen das Leben. Und das Geschäft mit den Drogen bleibt für viele eine ausweglose Einbahnstraße.
Wir haben jetzt die Einschätzung oder diese Konfliktanalyse von den Studentinnen gehört. Hast du dazu eine Ergänzung oder sagst du, das sieht hier vor Ort anders aus?
Nein, das zitiert, das war gut, nur brauchen mehr Daten, wir brauchen mehr Zeit, wo ganz genau wissen, was passiert in Kolumbien. Ich glaube, Gewalt ist ein riesiges Thema, sehr komplex und können wir nicht nur reden, nur 50, 60er Jahre vor. Ich glaube, die Gewalt in Kolumbien kommt vor 200 Jahren vorher. Ne?
Okay, warum sagst du, die Gewalt ist 200 oder noch länger, wo kommt diese Gewalt her?
Die Studenten sagen, ja genau, es ist in den 50er Jahren, im 20. Jahrhundert, diese Diskussion und diese zwei Parteien, Liberal- und Konservativpartei, aber vorher waren noch Konflikte mit Bauern, mit Indigenen und auch die Gewalt im 90er Jahrhundert in der Kolonisation in Kolumbien. Und zum Beispiel im 19. Jahrhundert war mehr als 70 Konflikte im 19. Jahrhundert. Soziale Konflikt, ethnische Konflikt, auch für Macht und Power, Interesse in der Region, Wirtschaft, Ökonomik, Wirtschaft, Interesse und so weiter. Das sind viele verschiedene Faktoren.
Also es gibt schon so verschiedene Ausprägungen von struktureller Gewalt.
Genau, von Sprudel.
Und die sich dann so ein bisschen in diesem Konflikt jetzt im 20. Jahrhundert zugespitzt haben.
Ja.
Okay. Und was sagst du zu den einzelnen Akteuren? Es wurde ja gesprochen von den Guerillas, von den Paramilitars, von der Gewalt des Staates. Sind diese Akteure zutreffend herausgearbeitet oder siehst du da noch andere?
Auf jeden Fall, also von Anfang diese Geschichte, sie sagen, der Paramilitär kämpfen gegen die Guerilla und der extreme Link in Kolumbien. Aber die Paramilitärgruppen auf jeden Fall in Kolumbien haben eine Beziehung mit der, nicht die ganze Regierung, aber von der Armee, kolumbianische Armee oder andere Sektoren, Privatsektoren zum Beispiel, Unternehmer oder große Firmen haben Interesse in der Territorium, Wirtschaft, Interesse. Und dann, es gibt viele Skandale über Thema Beziehungen zwischen Paramilitär und Politiker zum Beispiel in vielen Regionen. Und auch Beziehungen zwischen kolumbianischer Armee und Paramilitär auch in Regionen. Das heißt Phänomen Connivencia, auf Spanisch, Connivencia. Das ist so.
Das heißt, es gibt auch eine enge Verflechtung von zumindest den Gewaltakteuren, den illegalen Gewaltakteuren, den Paramilitärs und dem Staat in weiten Teilen oder in einigen Regionen.
Aber Erik, also du bist ja in Kolumbien geboren, hast da sozusagen einen Vorsprung. Aber für viele der Fachkräfte, die kommen, ist es jetzt auch ein total unübersichtliches Gemengelage. Ne? Wenn man jetzt mal nur mal guckt, so zum Beispiel paramilitärische Gruppen, ne? Also da gibt es sozusagen ganz viele unterschiedliche Gruppierungen, jetzt Paramilitärs, aber auch Guerillas in den unterschiedlichen Regionen Kolumbiens. Man muss sich Kolumbien ja auch sehr groß vorstellen. Und jede Region hat nochmal eine eigene Geschichte. Und in jeder Region gibt es eigene, auch politische und gerade auch wirtschaftliche Interessen. So, ne? Sei es jetzt, ob es jetzt um die Bananenplantagen geht oder die Ölpalmen oder den Kokaanbau oder die Goldabbau. Das heißt, überall gibt es unterschiedliche Gruppen, die versuchen sich da die Vorherrschaft streitig zu machen. Und wenn man jetzt auch in der Friedensarbeit arbeitet oder auch alle anderen, die versuchen, sich in Kolumbien zu bewegen, also auch natürlich die Bewohner, ständig gibt es neue Gruppen, die auch aus dem Boden schießen. Das ist ja vielleicht auch gerade jetzt nach dem Friedensvertrag so schwierig, dass die FARC aus vielen Gebieten rausgegangen ist und das jetzt neu besetzt wird, auch von vielen neuen Gruppen, die sich dann Los Rastrojos nennen oder wie auch immer, Los Pachencas oder, also ständig gibt es neue Gruppen und das ist für die Bevölkerung so schwierig, weil sie sozusagen immer auch dazwischen geraten, zwischen diese Kämpfe der unterschiedlichen Guerillas und Paramilitares oder auch einfach illegales, wie heißt es, organisierte Kriminalität und unterschiedliche Banden. Ne?
Vielleicht würde ich das mal aufgreifen. Du hast gesagt, es ist eine große Unübersichtlichkeit an ganz vielen verschiedenen Gruppen auf nationaler Ebene, regional, diese, jene, dass es schon für die Bevölkerung schwierig ist, sich da zu orientieren und nicht zwischen die Fronten zu geraten. Wie macht ihr das als ZFD von Agiamondo in Kolumbien? Ihr arbeitet ja zu dem bewaffneten Konflikt allgemein oder zum Friedensprozess, aber was genau sind da eure Themen?
Ja, ich glaube, das Wichtige ist, um nochmal zu der Arbeitsweise zu sagen, wie wir vorgehen, ist, wir haben Partner in Kolumbien, die wir zu Rate ziehen, wenn es um die strategische Ausrichtung des Programms geht. Also wir haben zum Beispiel 2017 eine neue Strategie für die Agiamondo ausgerichtet, für den neuen Antrag, für das BMZ, für den zivilen Friedensdienst und haben dann auch die Partner mit einbezogen, mit denen gemeinsam geguckt, wo geht's denn hin? Welches sind denn die wichtigsten Grundproblematiken, wo wir vielleicht drangehen sollten? Und dann haben wir geschaut, welche Partner im kirchlichen als auch im zivilgesellschaftlichen Bereich arbeiten zu diesen wichtigen Themen und passen zu uns und haben auch Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten. Bei uns werden sozusagen die Fachkräfte Teil der Partner, die Vorgesetzten von ihnen sind, die Direktoren der Partner. Und wir stützen uns natürlich ganz stark auch auf die Analysen der Partner. Was weiß ich, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Pazifikregion arbeiten, dann gucken wir mit denen gemeinsam, wie analysieren sie denn den Kontext und wo sehen sie sozusagen jetzt die wichtigsten Akteure, was sind für sie Ansatzpunkte. Und das unterstützen wir. Wir haben sozusagen nicht unsere eigene Analyse, sondern wir hängen uns da sozusagen an unsere Partner ganz stark ran. Das ist natürlich für uns ganz wichtig.
So, und was ist da 2017 bei dieser gemeinsamen Analyse an Schwerpunkten herausgekommen?
Ja, also wir haben damals 3 Schwerpunkte festgelegt. Wir haben gesagt, wir wollen einerseits zu Land-, Umwelt- und Ressourcenkonflikten arbeiten. Dann, das ist das erste Thema. Das zweite Thema heißt Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit und Gegenwart. Also da ist sozusagen der ganze Themenkomplex, den man vielleicht Transitional Justice nennen könnte, Wahrheit, Gerechtigkeit, Aufarbeitung, Entschädigung und auch Nichtwiederholung damit dabei. Aber man darf eben auch nicht aus dem Blick verlieren, der Friedensvertrag hat nicht Frieden gebracht, sondern es ist sozusagen ein langes Ringen um Frieden und die Gewalt hält an. Das heißt, wir müssen uns auch mit der Gewalt in der Gegenwart beschäftigen und zum Beispiel so Menschenrechtsbeobachtungen machen, gucken, was gerade im Moment an aktuellen Menschenrechtsverletzungen passiert. Das ist das zweite Thema. Und das dritte Thema ist die Förderung der Friedenskultur, also die Hoffnung, dass man diese Gewaltkultur Stück für Stück, dass sich da eine Transformation ergibt hin zu einem friedlicheren Zusammenleben. Das sind unsere 3 Themenschwerpunkte, die wir benannt haben. Und wir haben, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, wir haben 20 Fachkräfte. Das ist also das größte ZFD-Programm weltweit, nicht nur für Agiamondo, sondern von allen Trägern, was wir hier in Kolumbien aufgebaut haben. Und das heißt, wir haben eben auch eine große Partnerdiversität, nicht nur kirchliche Partner, sondern eben auch Menschenrechtsorganisationen, zivilgesellschaftliche Partner oder auch indigene Organisationen. Das ist eine gute Mischung.
Ja, klingt sehr umfangreich. Wenn wir mit Erik gleich noch, gehen wir ja nochmal in diesen zweiten Bereich, den du eben benannt hast, Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit und Gegenwart und Aufarbeitung des Konflikts. Die anderen beiden Bereiche, also Land-, Umwelt- und Ressourcenkonflikte und der dritte, Förderung einer Friedenskultur. Kannst du dafür beides mal ein kurzes, kleines Beispiel umreißen von einem Projekt?
Also bei Land-, Umwelt- und Ressourcenkonflikten war zum Beispiel ein sehr spannendes Projekt, das haben wir inzwischen abgeschlossen. Aber da ging es um eine Kohlemine, einen Kohleabbau, Steinkohle in der Guajira. Das ist eine Region in der Karibik von Kolumbien. Das ist eine große Kohlemine und auch ein großer Teil dieser Kohle geht nach Steinkohle geht nach Deutschland. Und die indigenen Gemeinden darum herum, also vor allen Dingen Bayou-Gemeinden, wurden nach und nach zurückgedrängt und vertrieben.
Bayou?
Und deren
Zwischenfrage.
Bayou. Aha, das ist die Volksgruppe Bayou. Okay. Aha. Und die sozusagen deren Lebensraum wurde systematisch zerstört, das Wasser, die Luft durch diesen Kohleabbau. Und wir hatten drei Organisationen, die haben dazu gearbeitet und haben diese Gemeinden unterstützt, so rechtlich. Es gab Rechtsberatung, es gab aber auch eine Studie, die entwickelt wurde, um diese Umweltschäden nochmal zu dokumentieren. Und es gab ganz viel politische Einfluss zu nehmen, sowohl auf lokaler Ebene, aber auch das in den internationalen Raum zu tragen.
Wart ihr erfolgreich?
Ja, es kommt drauf an. Also es gab Bundestagsabgeordnete, sind bis dorthin gereist und haben sich das angeschaut. Und wir haben so mit unserer Delegation, die wir damals zusammengestellt haben und die auch nach Deutschland gegangen ist, wurde dann auf unterschiedlichen politischen Ebenen auch diskutiert, unter anderem Tom Königs hat dann die Empfang im Bundestag und so. Also es wurde zumindest dieses Thema sichtbarer gemacht, deutlicher gemacht und auch in Kolumbien viel mehr diskutiert, diese Entrechtung der Gemeinden. Natürlich ist Cerrejón ein Riesenunternehmen, die sehr gut vernetzt sind in der ganzen Region und auch, sagen wir mal, durch die Korruption viele Politiker gekauft haben und so, sodass es unheimlich schwierig ist, so einem großen Unternehmen beizukommen. Aber ich denke, wichtig ist, dass sie gemerkt haben, sie wurden sichtbar, ihre Aktionen wurden sichtbar, es wurde international diskutiert und sie müssen stärker auf dieses Thema der Rechte der indigenen Gemeinden auch achten.
Okay, und ganz kurz, Förderung Friedenskultur?
Ja, da haben wir in Kolumbien eigentlich schon seit Anfang der 2000er Jahre Theaterprojekte zum Beispiel unterstützt, Teatro por la Paz.
Jule, dein Thema.
Ja, genau. Und wir haben mehrere, wenn ich jetzt mal zum Beispiel an Tumaco denke, das ist ein Ort an der Pazifikküste, wo auch sehr viel Gewalt herrscht, wo viele Menschen umgebracht wurden und wo ein Schweigen auch herrscht, eine Angst überhaupt es zu benennen, was da passiert ist. Und diese Theatergruppe mit viel Feinfühligkeit, aber auch mit Farben und Musik und viel Ausdruckskraft diese Situation versucht hat zu thematisieren und dann auch viele Jugendliche angezogen hat und das auch viel dann im Stadtbild auch präsent war auf bestimmten Veranstaltungen und so weiter, diese Theaterarbeit. Und das machen wir im Moment auch noch in Cúcuta, wir haben es auch in Quibdó gemacht. Also wir sehen Theaterarbeit wirklich eine wichtige Arbeit, weil die Leute, die das Gefühl haben, sie haben keine Möglichkeiten zu agieren, sie sind entrechtet, auf der Bühne sind sie auf einmal wieder zu Akteuren, werden sie zu Akteuren und können ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen. Und da haben wir das Gefühl, da passiert wirklich auch viel Transformation der Leute, die da teilnehmen, dass sie sozusagen sich wieder als Menschen wahrnehmen, die ihr eigenes Schicksal gestalten können.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Du hast ja eben gesagt, das größte ZFD-Programm weltweit. Du bist die Koordinatorin, haben wir übrigens noch gar nicht erwähnt. Wie sehr schaffst du es dann?
Auch Ex-Koordinatorin Guatemala. Ne?
Auch ein Export genau. Aus Guatemala, genau. Wie schaffst du das, bei so vielen Fachkräften und so vielen unterschiedlichen Projekten den Überblick, was heißt den Überblick zu bewahren, aber den Kontakt zu den einzelnen Kolleginnen und Kollegen und zu den einzelnen Projekten zu halten? Wie sehr bist du noch in der kleinen Arbeit drin oder bist du hauptsächlich mit Organisation und Geldern beschäftigt? Was sind deine Aufgaben?
Ja, also zuerst mal, es gibt ein Koordinationsteam, weil das Programm so groß ist, gibt es auch eine zweite Koordinationsstelle, eine stellvertretende Koordinationsstelle, so dass wir das gemeinsam machen und wir haben auch eine Finanzfachkraft zur Seite stehen, eine Planungs-, Monitor- und Evaluierungsfachkraft und auch nochmal eine Assistenz, sodass wir sind gerade ein Fünf-Frauen-Team, ein starkes Fünf-Frauen-Team. Und das hilft natürlich enorm, das Programm umzusetzen. Und wir versuchen, eine gute Mischung zu finden. Wir haben unheimlich viel Verwaltungstechnisches zu erledigen, Organisatorisches, Strategisches, Politisches, was auch immer. Aber natürlich geht es auch gerade darum, zu allen Projekten zu reisen, und das macht unsere Arbeit so aufwendig. Und also wir versuchen wirklich bei Planungsworkshops, Monitoringsworkshops dabei zu sein, mitzubekommen, was passiert an Aktivitäten, vielleicht auch mal Aktivitäten zu besuchen und da sozusagen da so eine Rundumbegleitung zu machen. Auch das Thema Sicherheit, da kann Erik noch was zu sagen. Da haben wir natürlich in Kolumbien viele Herausforderungen und haben da auch jetzt einen externen Consultant, der uns hilft, dass wir versuchen, dann auch was anzubieten, wenn zum Beispiel Morddrohungen eingehen oder wenn es, ja, also die Sicherheitssituation sich sehr verschlechtert, dass wir dann auch ein bisschen beraten und begleiten können. Ja, also es braucht viel, wie soll ich sagen? Es ist ein sehr aufwendiger Job mit wenig Freizeit, sagen wir mal so.
Das glaube ich sofort.
Der dir aber trotzdem doch Zeit lässt oder Zeit lassen muss für deine Familie, richtig? Du bist ja mit.
Genau, das versuchen wir hinzukriegen, dass wir da an den Wochenenden, dass ich dann auch eher natürlich für die Familie ansprechbar bin. Ich habe 2 Kinder, die auch noch hier zur Schule gehen. Mein Mann ist Kolumbianer und hat auch eine kolumbianische Familie hier natürlich, sodass wir da auch immer wieder mal eingebunden sind. Und deswegen versuche ich das zumindest die Wochenenden mit freizuhalten. Und vor Corona sind wir aber unheimlich viel gereist. Da waren wir ganz oft morgens um 4 am Flughafen und dann ging es nach Arauca oder nach Cali oder nach Riohacha oder nach Tubaco oder nach Quibdó oder nach Guapi. Und dann, das heißt, da sind wir unheimlich viel umhergekommen.
Am Flughafen, Mensch. Thema Umweltkonflikte.
Ja, da hat Corona uns jetzt dann neue Chancen eröffnet, weil wir nicht mehr so viel reisen können. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, dass in Kolumbien, wenn ich jetzt da in einen Bus steige, um nach Guapi zu fahren, dann brauche ich wahrscheinlich, Erik, wie lange brauche ich, um da anzukommen? Erstmal ist überhaupt kein Bus nach Guapi, weil irgendwann geht's nur noch mit dem Booten weiter. So. Ja. Aber das Reisen ist tatsächlich sehr, weil du hast ja die 3 großen Cordilleras, die das Land sozusagen durchziehen. Und da ist es sehr schwierig, jetzt für einen Planungsworkshop dann 3 Tage zu reisen, um dann da irgendwann anzukommen.
Ja, verstehe. Und dann, zurück 3 Tage zurückzureisen.
Ich habe ja in den ersten Podcast-Folgen immer auf das große Tourismuspotenzial abgestellt, aber ich kann nur sagen, Kolumbien ist traumhaft. Karibikküste, 4.000-5.000er Berge, alles, was man will, also alles, was das Herz begehrt. Metropolen, Kolumbien ist super. Aber gut.
Ja. Okay, Sebastian, ich unterbreche dein Schwärmen. Vielleicht können wir jetzt mal zu Erik kommen, weil ihr beide arbeitet ja auch gar nicht im selben Ort. Ulrike ist in Bogotá und Erik ist
in Cali.
In Cali. Cali.
Salsa Hauptstadt Cali, genau. Und genau, Erik, du arbeitest in der zweiten thematischen, in der zweiten Thematik, ne? Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit und Gegenwart. Was genau machst du?
Also ich arbeite in der Koordination Regional del Pacífico Colombiano, CRPC. Und das ist ein Netzwerk von vielen Organisationen in der pazifischen Küste Kolumbianen. Und ich arbeite, ich unterstütze die Wahlkommission, es ist eine interethnische Wahlkommission. Das heißt, sind auch Bauern, Indigener und auch Afrokolumbianer. Und es sind 3 verschiedene Sachen. 3 große Themen. Die Aufklärung, das Wiedererkennen oder die Erkennung, das ist das zweite. Und der dritte ist die Harmonisierung. Das sind 3 Phasen. Oder das Zusammenleben am Ende, sind 3 Phasen. In diesem Moment, wir sind in der Phase die Aufklärung. Wir versuchen also enthüllen und Erkennung und Erklärung auch, was passiert genau. Ich weiß, 1985 bis 2016, was genau passiert, warum, die Gründe zum Beispiel, welche Aktoren, welche Beziehungen, Machtbeziehungen, Politikerbeziehungen. Und im Moment, ich bin in der Forschung, quasi als Forscher, als soziale Forscher, ich bin Anthropologe und dann, wir sind in die Phase Erklärung, natürlich mit Feldforschung und Interview mit Opfer. Und auch in der Region, in Feldforschung, wir versuchen diese Daten in eine Datenbank und dann auch in viele verschiedene Diskussionen mit den Gruppen.
Okay, und die Interethnische Wahrheitskommission ist deine Partnerorganisation?
Eigentlich ja. Ich bin in der SIF, aber es sind viele verschiedene Themen, viele verschiedene Gruppen in der SIF, CIF ist Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico. Ja.
Comisión Interétnica de Verdad, also die Wahrheitskommission. Ne? Und welche Wahrheit wird gesucht oder aufgearbeitet?
Ja, welche Wahrheit? Ne? Die Wahrheit ist sehr komplex, sind viele verschiedene Wahrheiten wahrscheinlich, aber wir versuchen die Wahrheit in der pazifischen Region, vier Departement, das ist quasi Bundesländer oder sowas, wir versuchen, was war die Schaden in der Territorium. Mhm. Zum Beispiel die Wahrheit in spirituellen Themen, der Umweltschaden, der soziale Beziehungsschaden. Und das ist die Wahrheit. Und wir versuchen auch, die Zusammenleben in Zukunft und die Harmonisierung für die Würdigkeit für die Opfer. Ohne Wahrheit ist ganz schwierig, die Thema Frieden und auch die Versöhnung. Versöhnung ist unmöglich, wenn wir keine Wahrheit haben.
Okay, hast du ein konkretes Beispiel? Was ist passiert? Du hast vorhin ja schon erwähnt, 1985 bis Gegenwart. Was ist passiert an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt?
Ganz, ganz klein zum Beispiel. Was passiert in einem Massaker? Und dann, wir wissen nicht genau, was passiert in diesem Massaker. Wie viele Personen waren dabei? Wie viele Opfer waren? Und warum passiert das? Und dann kommen Akteuren, die haben Interessen und sie sind der Täter zum Beispiel. Und dann kommt dazu ein Thema Justiz. Ein Thema Justiz und Gerechtigkeit. Das ist auch wichtig für die Opfer. Für ja. Gerechtigkeit. Und nicht wiederholen und wiedergutmachen.
Ja, das ist so ein bisschen der Sinn, ne? Der Wahrheitssuche.
Erik, darf ich da vielleicht mal eingreifen, weil ich glaube, ein Beispiel, was viele Menschen also bewegt hier in Kolumbien und was ja auch ein Thema von der Interethnischen Wahrheitskommission ist das Massaker von Bojayá, wo 2002 ein kleines Dorf in der Pazifikregion unter Beschuss geriet zwischen FARC und Paramilitärs und die FARC dann dort einen Bombenzylinder auf die Kirche geschossen hat. Also die hat geschossen und es ist in der Kirche gelandet. Und da waren viele Menschen, hatten sich dort versammelt, weil sie Angst hatten in diesen Gefechten, dass sie da zu Schaden kommen. Und diese Kirche ist da explodiert und es sind über, ich glaube, 120 Menschen umgekommen. Und da habt ihr euch auch stark engagiert. Erik, willst du das nochmal erzählen? Auch jetzt mit der Inhumierung, die letztes Jahr war?
Ah, okay, ja, Inhumierung, ah, genau. Manche sind verschwunden und die Opfer, die Familien von den Opfern, war ein langer Prozess und als für die spirituellen Sachen, für die kulturellen Sachen in der Region ist wichtig, diese Ende zu machen, einen Zirkel zu Ende machen. Das ist auch wichtig. Ne? Und dann auch für die Harmonisierung und der Versöhnung. Wenn dann ist es nicht möglich. Die Leute und die Menschen denken die ganze Zeit, was passiert mit meinem Sohn, mit meinem Vater, mit meiner Tochter, mit meinem Bruder, wo sind, warum passiert? Und anfangen diese komplexe Prozess von Versöhnung und die Frieden in Kolumbien, natürlich.
Ja, es heißt, es ist auch eine gewisse Suche nach Verantwortlichen, genau. Ne? Die Täter.
Genau.
Ist dann diese Wahrheitssuche oder Wahrheitsbearbeitung, mündet die dann auch in Prozessen oder ist es mehr auch so intern für die Gemeinden einfach so eine Reflexion und einfach dieses Abschließen, wie du es gerade erwähnt hast?
Klar, eine Sache, klar, eine Sache ganz wichtig ist intern von der Gemeinde, von den Leuten, von die Opfer oder familiären Opfer auch, aber auch im Justizsystem ist auch wichtig. Dann kommen Prozesse und dann kommen die Verantwortlichkeit für die Personen, die sind noch in Kolumbien zum Beispiel, und kommen Prozesse. Das ist auch wichtig, ne? Für die Reparation. Ne? Für die Reparation, Opferreparation. Und dann und auch und die Regierung muss sagen, auch offiziell, wer war die Verantwortliche und warum passiert das? Das ist auch wichtig für die Geschichte in Kolumbien, für das Thema Memoria, Gedächtnis. Kolumbien muss wissen, was genau passiert in der Gewaltzeit.
Genau. Diese interethnische Wahrheitskommission, wo du tätig bist, ist ja eine. Ne? Es gibt ja vom Staat aus selber auch eine staatliche Wahrheitskommission.
Genau.
Ergänzen sich die beiden oder wie ist das Verhältnis von diesen Wahrheitskommissionen?
Ja, ergänzen. Es gibt ein Abkommen Schwissen, SEP, das ist Kommission des Esclarecimiento de la Verdad, SEP, das ist die offizielle oder staatliche Kommission. Mhm. Und diese Abkommen ist Schwissen mit der SIF, unserer Kommission. Und dann zum Beispiel in dieses Jahr, im Juli, wir geben einen großen Report in Form, also einen Bericht über unser Ergebnis und dann das ergänzen wahrscheinlich der SEF. Das ist auch gut für die ganze Region und für unsere Arbeit, weil das ist nicht in der Luft und dann ist auch quasi offiziell. Das ist auch wichtig.
Ja. Aber die staatliche Wahrheitskommission hat ein zeitlich sehr beschränktes Mandat, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, es ist nur bis dieses Jahr. Dann ist Ende.
Nur bis dieses Jahr.
Und dann, es gibt andere Sachen, dass in der Justizsystem im Thema Gewalt in Kolumbien, aber unsere Kommission bleibt noch ein bisschen länger, weil wir haben gedacht und wir haben gesehen, dass es unmöglich in zu kurzer Zeit und zu weniger Ressourcen die Wahrheit in Kolumbien zu finden. Das heißt, brauchen wir noch mehr Zeit. Natürlich, die staatlichen Ressourcen sind zu kurz, zu wenig und dann es ist eine Selbstinitiative, dann auch zum Beispiel mit der Entwicklungszusammenarbeit, andere Organisationen, internationale Organisationen unterstützen, Botschaften unterstützen auch die SIFT, die Kommission Interinsular de la Verdad del Pacífico. Und wir versuchen mindestens 10 Jahre Arbeit, mindestens 10 Jahre noch.
Vielleicht auch nochmal zur Ergänzung, also die staatliche Wahrheitskommission hat eigentlich nur, oder sagen wir mal, die in den Verträgen festgelegte Wahrheitskommission SEF hat eigentlich nur 3 bis 4 Jahre bekommen und müssen für ganz Kolumbien versuchen jetzt herauszufinden, was ist da eigentlich passiert in diesen ganzen letzten Jahren und müssen auch sozusagen Region für Region gucken und auch die unterschiedlichen Akteure mit einbeziehen. Also was ist denn die Wahrheit zum Beispiel von den Leuten, die, wie heißt es auf Deutsch, die Empresas haben? Das könnte mir mal helfen. Wirtschaft, von dem genau, Unternehmer und wirtschaftlicher Sektor. Was ist die Wahrheit der Armee, der staatlichen Armee? Was ist die Wahrheit der Gemeinden? Was ist die Wahrheit der Polizei? Also da gibt's der Kirche, da gibt's ganz unterschiedliche Akteure, die einbezogen werden. Und an der Pazifikregion, wo es jetzt schon seit langen Jahren eben auch diesen Zusammenschluss gibt von kirchlichen und auch von indigenen und afrokolumbianischen Organisationen, die sich da für die Menschenrechtssituation einsetzen und auch schon lange vor den Friedensverträgen Menschenrechtsbeobachtungen gemacht haben und auch veröffentlicht haben, was da passiert ist und dafür auch unter Beschuss geraten sind, haben gesagt, wir wollen aber für die Pazifikregion nochmal speziell eine Kommission, die machen wir selber, weil wir haben sozusagen Zugang zu unseren Gemeinden. Wir kennen die und wir wollen das mit mehr Zeit machen und damit wirklich auch die Stimme vor allen Dingen der Opfer gehört wird. Sie suchen jetzt nicht diese Multiperspektivität, sondern sie sagen, nee, wir wollen hören, was ist den Opfern, was ist den Gemeinden passiert. Und dafür brauchen wir mehr Zeit.
Und jetzt nochmal der kurze Schwenk. Was ist deine Rolle jetzt bei der Interethnischen Wahrheitskommission?
Ja, es ist ein Thema Konzipieren, Thema Begriffen, was genau ist Gewalt. Das ist die akademische Sache, ne? Die Forschungssachen. Und auch Strategie, auch in der Region, was sind die wichtigen Punkte zu finden, in welche Richtung müssen wir gehen in unserer Forschung, auch untersuchen die anderen Forscher, soziale Forschung, das mache ich als Anthropologe und Historiker. Auch administrative Sachen. Ne?
Auch. Okay, und auch der Bericht, der dann eben der offiziellen Wahrheitskommission, der SEP, vorgelegt wird.
Genau, das muss ich auch. Wir haben ein Team, wir sind 5 zentrale Forscher und 10 lokale Forscher.
Die Wahrheiten, von denen wir sprechen, gerade wenn sie auch verantwortliche Täter ausmachen, können ja extrem unbequem sein. Wie gefährlich ist es, in diesem Feld unterwegs zu sein?
Gute Frage. Es ist gefährlich. Im Moment die Situation in Kolumbien ist nicht einfach. Und natürlich, die Wahrheit macht Probleme. Ne? Es ist, es ist, die Wahrheit zu finden. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut für viele, für manche Sektoren in Kolumbien. Und die haben noch Interessen und klar, es ist gefährlich. Es ist nicht nur Thema Wahrheit, auch Mobilität in der Region. Sollen wir nicht so einfach zu fragen mit in Bevölkerung, was passiert oder Daten zu finden oder Archiv oder recherchiert, ist nicht einfach natürlich. Der Prozess ist langsam und gefährlich natürlich, weil es gibt noch Konflikt und Aktoren in der Region. Es gibt Kämpfe zwischen Guerilla und Paramilitär und andere illegale Gruppen. Und dann auch Narkohändler und so weiter.
Ist dir oder jemanden aus deinem Team schon mal was passiert?
Im Moment nicht. Zum Glück. Aber ein Bodyguard von jemand von der UNSA-Kommission ist gestorben. Ja, ist gestorben, war ein Attentat und dann ist gestorben. Das ist so. Ja. Und natürlich ist immer Bedrohung, ne? Bedrohung, die ganze Zeit. Ne?
Bedrohung.
Bedrohung. Mit Mails mit und so weiter, das ist Bedrohung. Ne? Es ist
also vielleicht wirklich sagen, dass innerhalb der letzten Jahre, auch nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens, dann viele Morde begangen wurden an, wie man in Kolumbien sagt, Lideresas Sociales, also soziale Führungspersönlichkeiten, Leute, die sich einsetzen für Menschenrechte, für Umweltrechte, für neue wirtschaftliche Ideen, um vom Coca-Anbau wegzukommen. Die alle sind nochmal stärker wieder in den Schusswinkel geraten. Und wir haben sozusagen immer eine sukzessive Steigerung dieser Morde gesehen. Und auch jetzt in Corona-Zeiten haben wir gesehen, der Staat zieht sich stärker zurück. Und die bewaffneten Akteure übernehmen stärker und fangen wieder an, stärker auch Menschen zu bedrohen. Also gerade 2020 war wirklich ein furchtbares Jahr, wo viele auch wieder Massaker begangen wurden und Einzelpersonen erschossen wurden in ihren Wohnungen, auf der Straße. Also es vergeht keine Woche, wo man nicht irgendwo hört, dass irgendjemand umgebracht wurde. Und gerade was Erik gesagt hat, im Januar wurde Leyna Palacios, der Sekretär der Interethnischen Wahrheitskommission, mit dem Tode bedroht und musste wirklich innerhalb von Stunden, ne, Erik, aus seinem Heimatort Quito weg, und ist dann nach Cali gereist und arbeitet jetzt von dort aus. Dann wurde ein paar Wochen später einer seiner Leibwächter auf offener Straße mit vielen Schüssen umgebracht. Und Erik arbeitet halt ganz eng mit ihm im Team. Deswegen haben wir dann auch einen Sicherheitsworkshop gemacht, guckt, was passiert hier gerade, und haben dann gesehen, dass eigentlich in der Sequenz, wenn man jetzt auch schon vom letzten Jahr guckt, unterschiedliche Sicherheitsvorfälle gab, auch eine Entführung von einem Teammitglied, jetzt auch ein Überfall von einem Haus von einer Teilnehmerin. Das ist jetzt alles innerhalb dieser letzten Monate und, ja, sagen wir mal 12 Monate passiert. Und wo man merkt, es ist wirklich eine sehr bedrohliche Situation für alle, die sich einsetzen für diese Umsetzung der Friedensvereinbarungen. Und ja, damit müssen wir halt auch umgehen. Nicht so einfach.
Okay, Frieden als konstantes nicht nur Ziel, was man erreichen will, sondern auch so ein Kampf, den man ja täglich wieder vor Augen für geführt bekommt.
Das ist jetzt ein bisschen harter Übergang von den beschriebenen Bedrohungen bis zu Morddrohungen jetzt zu The Bright Side of Life.
Damit kommen wir eigentlich auch zu den letzten drei Fragen.
Kannst du ganz knapp beantworten. Was gefällt dir besonders an Kolumbien?
Was gefällt mir? Ja, die Menschen. Die Menschen haben, also in Kolumbien sind viele Probleme, aber trotzdem, die Menschen gehen immer vorne. Und wir brauchen eine Zukunft, sagen die Menschen in Kolumbien. Das gefällt mir so sehr, ne? Das gefällt mir sehr.
Punkt. Okay. Punkt 1. Haken dran. Was findest du schwierig?
Schwierig. Es gibt noch Krieg.
Punkt 2. Haken dran. Und drittens, was machst du an deinen Wochenenden?
Genießen. Genießen, auf jeden Fall. Mit Menschen, natürlich. Das ist die Hauptsache.
Super. So knapp hatten wir das noch nie, aber so machen wir das jetzt, glaube ich, immer. Danke dir.
In einem Wort.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank, Erik.
So, das war jetzt die Latte, die Erik vorgelegt hat, Ulrike. Kannst du es auch in einem Wort?
Ja, ich bin ganz schlecht in mich kurz fassen, das kann ich gar nicht.
Also, ist mir noch nicht aufgefallen.
Das, ja, das kann ich gut dissimulieren.
Genau, die erste Frage war ja eigentlich, was bewegt dich oder was gefällt dir an Kolumbien? Du bist ja auch schon länger da.
Ja, also ich finde Kolumbien ein unheimlich vielfältiges Land. Also man, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, man kann sozusagen in alle Himmelsrichtungen fahren und hat immer wieder ganz verschiedene Landschaften, also auch von der Biodiversität und so sehen, als auch ganz unterschiedliche Menschen treffen, ne, mit unterschiedlichen Kulturen. Also wenn ich jetzt mal nur von Bogotá ausgehe, ne, wenn ich jetzt hier rausfahre in einer Stunde, kann ich in eher so einem nordeuropäischen Paramo landen, wo es kalt ist und eben schon richtig im Hochland und einem die Nase rot friert. Oder ich kann eine Stunde runterfahren und komme dann schon fast ins Tiefland und es wird total heiß und tropisch und die Palmen und das Swimmingpool und so. Also hier, es gibt hier alles. So. Durch diese großen Höhenunterschiede hat man halt auch wunderschöne, ja, unterschiedliche Regionen und wunderbare Naturerlebnisse. Reisen in Kolumbien begeistert einfach. So, ja, das macht totalen Spaß. Und zum Glück ist ja genau das in meinem Job ja auch Teil von meinem Job, so dass ich da sozusagen das, die Pflicht mit der Kür verbinden kann.
Das ist schön, Sebas. Jetzt hast du doch noch deinen Tourismusblock hier am Ende.
Ja, genau. Hier kleine Werbeeinblendung. Sehr gut. Ich kann es auch nur empfehlen. Kommt und besucht Kolumbien oder arbeitet in Kolumbien im Menschenrechtssektor. Das ist
ja, wir haben jetzt mehrere Stellen wieder ausgeschrieben gehabt und auch noch aus, stehen auch noch aus. Also insofern.
So, Frage 2.
Ja, dann kommen wir jetzt aber zu dem schwierigen Punkt. Was auf Spanisch sagen wir Kitty Cuesta, was ist schwierig für dich in Kolumbien?
Ja, also schwierig finde ich die Gewalt und auch so eine Gewalt mit ganz viel Kalkül. Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel nennen darf, ne, es gibt ja sozusagen den Bau des Hafens, den Ausbau des Hafens in Buenaventura, eine der größten Häfen in Kolumbien neben Barranquilla. Und da stören viele Gemeinden, viele Menschen, die dort angesiedelt sind in der Region, wo der Hafen ausgebaut werden soll. Und dann wurde eine ganz perfide Strategie der Einschüchterung der Bevölkerung sozusagen entwickelt. Und dazu gehörten unter anderem solche Sachen wie, die heißen Casas de Pique. Das sind Häuser, wo Leute, die entführt wurden, wirklich umgebracht werden und dort zerschnitten werden in Einzelteile und dann in die Manglar, was heißt das nochmal?
Mangroven.
In die Mangroven da geschmissen werden und Leute verschwunden werden. Und ich habe zum Beispiel eine Straße besucht, wo so ein Casa de Pique da am Ende war, also nicht mehr da, als ich da war, es war schon vorher. Und da haben die Leute berichtet, dass sie nachts die Schreie gehört haben, der Leute, die da zersägt wurden. Und dass das sozusagen die Idee ist, die Leute sollen sich so erschrecken und so eine Angst kriegen, dass sie da weggehen, damit dieses Gebiet dann zur wirtschaftlichen Erschließung da frei ist. Ne? Und genau ähnliche Strategien wurden ja auch entwickelt, um eben den Menschen das Land wegzunehmen, damit dann darauf Palmen gepflanzt werden können, damit Palmöl hergestellt werden kann oder auch für die Bananenplantagen, so dass sozusagen, wie soll ich sagen, so eine Gewalt für wirtschaftliche Zwecke so mit ganz furchtbarem Kalkül eingesetzt wird. Und es ist wirklich erschreckend, welche Dimensionen das annimmt, was hier für Gewalt passiert. Und das ist wirklich was
aber
einen
erschreckt. Ulrike, du sagst, du sprichst jetzt so im Passiv, wurden entwickelt oder werden eingesetzt. Von wem?
Ja, also ich meine, die unterschiedlichen Gruppen, ne, müsste man einfach jetzt in jede Region gucken. Wer sind das jetzt genau? Was gibt's da jetzt da für Interessen? Aber sagen wir mal, es gibt wirtschaftliche Interessen und die Paramilitärs, die aufgebaut wurden, setzen ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen durch und setzen die aber auch für Unternehmen oder so weiter um. Ne? Das ist ja auch das, was jetzt in der Wahrheitskommission oder auch aufgearbeitet wurde, wie sozusagen politische Kreise, wirtschaftliche Kreise und diese paramilitärischen Kreise oder auch das organisierte Verbrechen Hand in Hand gehen, um sozusagen Profit zu erwirtschaften. Und alle verdienen daran. Der Politiker verdient daran in gewisser Weise, indem er zum Beispiel durch die Einschüchterung dann von politischen Gegnern eher dann Wahlen gewinnt so und politisch im Gebiet kontrollieren kann. Die Wirtschaft verdient daran, weil sie sozusagen ihre Sachen umsetzen können, wie jetzt Bananenplantagen, ohne dass sie sich da irgendwelche Gewerkschaften oder so gründen. Und die Paramilitärs bauen ihre Drogenrouten aus und nehmen Schutzgelder und verdienen daran auch. So, ne? Und das ist wirklich so ein Konglomerat, von seinem wirtschaftlichen, staatlichen und Gewaltkomplex, der eine Dimension erreicht hat, wo man wirklich nur davor steht und sagt, wow. Also das wirklich, das macht große Angst, und vor allen Dingen, weil es ja weitergeht, weil man das tagtäglich sieht, dass sich das weiterentwickelt und nicht aufhört. Ne? Obwohl ja die Friedensvereinbarungen eben eine Hoffnung waren, dass jetzt viele Dinge sich verändern können und transformiert werden können, ist es leider dann durch die Volksabstimmung dazu gekommen, dass das Friedensvertrag dann auch entkräftet wurde, sagen wir mal, politischen Gewicht verloren hat, und dann danach eine Regierung an die Macht gekommen ist, die eigentlich versucht, seitdem diese Friedensverträge zurückzudrehen und ganz viele Prozesse eben verhindert, die in diesen Friedensverträgen beschlossen wurden. Und deswegen sieht man auch wieder, dass die Gewalt nach oben geht.
Glaubst du, mit einer anderen Regierung wäre die Gewalt nicht so hochgegangen?
Also man hat ich bin ja 2016 gekommen, und ich kann natürlich die Zeit vorher nicht, ich habe nur davon gehört, aber man konnte schon merken, dass alle sich angefangen haben, ein bisschen mehr zu entspannen und dass die Gewalt nach unten gegangen ist. Und gerade so das Jahr 2016, 2017 war eigentlich so ein Jahr, wo ganz viel passiert ist, auch an wirklich, wo die Zivilgesellschaft sich total eingebracht hat, auch in diese unterschiedlichen Mechanismen, zum Beispiel wie dann diese Friedensgerichtsbarkeit letztendlich ausgestaltet wird und die CEF und so. Natürlich Regionen unterschiedlich, denn in einigen Regionen war die Gewalt stärker zu spüren, aber eigentlich hat man gemerkt, es ging ein bisschen zurück, und die Leute haben angefangen, sich zu beteiligen und haben sich angefangen zu engagieren. Und viele von denen, die sich da sozusagen engagiert haben, stehen jetzt auf der Schussliste der bewaffneten Gruppen, weil sie sich eingesetzt haben gegen den Koka-Anbau, weil sie sich eingesetzt haben dafür, dass es so eine Art Landreform gibt, dass es territoriale Entwicklungspläne entwickelt werden, die die Bevölkerung wirklich mit einbezieht. Leute, die sich engagiert haben, dann auch gegen Unternehmen und illegalen Goldabbau, Umweltverschmutzung und so weiter, die geraten, sind jetzt alle auf der Liste. So.
Also im Prinzip auch Dinge, zu denen ihr ja eigentlich versucht, die Leute zu ermutigen, die sie dann andererseits auch wieder in Gefahr bringen können.
Ja, das ist leider im Moment wirklich ein Thema, und es war auch in gewisser Weise vorauszusehen, als klar wurde, dass der Präsident Duque gewählt wurde, dass diese Regierung kein großes Engagement an den Tag legen wird, um die sozialen Führungspersönlichkeiten zu schützen. Das sieht man ja auch. Und insofern ist jetzt viel, was wir auch versuchen, zum Beispiel auch mit der Koordination Regional del Pacífico, auch solche kollektiven Sicherheitsstrategien mehr entwickelt werden. Wie können die sich schützen? Und auch, und hier komme ich mal wieder auf die Kirche zurück, wie kann die Kirche da auch sich engagieren? Also es gab jetzt zum Beispiel im letzten Jahr und auch in diesem Jahr die kirchliche Friedensagenda in der Pazifikregion und in angrenzenden Regionen, wo sich Bischöfe zusammengeschlossen haben und zusammen auch mit unterschiedlichen Pfarrern und mit den Sozialpastoralen diese Themen benannt haben, was passiert da gerade in den Territorien, wie werden Leute, Gemeinden vertrieben, wie werden Jugendliche rekrutiert, wie wird Gewalt angewendet, wer wird umgebracht, und die versuchen es auf die Agenda zu setzen und so kirchliche Schutzräume wieder ein bisschen zu entwickeln. Also was eigentlich zurückgegangen ist in den letzten Jahren, müssen sie jetzt wieder neu entwickeln. Wie kann man auch Schutzräume entwickeln, wo man auch gerade eben die Advocacy-Arbeit zum Beispiel nutzt und die Kommunikationsarbeit, um sichtbar zu machen, was passiert hier, damit die Akteure, die Gewalt verüben, nicht das Gefühl haben, sie können alles machen, ohne dass irgendjemand dazu was sagt oder das überhaupt bekannt wird. Ne? Das ist sozusagen eine große Arbeit, die wir jetzt machen, eine Kommunikationsarbeit, Advocacy-Arbeit und die Kirche dabei zu unterstützen, dass sie in diesem Bereich tätig werden.
So, jetzt haben wir nochmal einen ganz neuen Block.
Jetzt sind wir nochmal richtig eingestiegen inhaltlich, aber das ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass das passiert, ausgerechnet, wenn wir über Kolumbien sprechen.
Ja, also ich würde gerne nochmal kurz dazu sagen, weil das war letztes Mal auch eine Frage, die ihr gestellt hattet, ne? Es gibt wirklich einige sehr engagierte Bischöfe, die hier Leben aufs Spiel setzen, um diese Themen zu adressieren und in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich glaube, gerade für uns jetzt als kirchlicher Träger und zivilgesellschaftlicher Träger natürlich auch, ist nochmal ein Unterschied zum Beispiel zur GIZ. Wir können mit bestimmten Partnern arbeiten, die, wie soll ich sagen, die sich politisch sehr stark engagieren, wo vielleicht jetzt der staatliche Träger der bilateralen Zusammenarbeit, also sprich die GIZ, wesentlich vorsichtiger sein muss.
Das, was du jetzt zu den Bischöfen nochmal gesagt hast, das ist ja ein interessanter Aspekt, und vielleicht ist das auch gerade jetzt so der Bogen, um das abzuschließen. Wir haben mit der Kirche begonnen und wir enden mit der Kirche in Kolumbien.
Halt, aber uns fehlt noch die allerletzte Frage.
Ich wollte die gerade übergehen, Sebas.
Achso, weil wir die am Anfang schon hatten. Was machst du an deinen Wochenenden?
Ich bin an meinen Wochenenden meistens so kaputt, dass ich irgendwie versuche, wieder auf die Beine zu kommen. Das heißt, ich sitze einfach viel zu Hause und versuche irgendwie mich zu erholen, was mit meinen Kindern zu machen. Es gibt ja hier in Bogota die Ciclovia. Da kann man dann rausgehen mit Hund und Fahrrad und Kindern und kann einmal durch Bogota streunen. Früher sind wir viel ins Kino gegangen mit den Kindern. Im Moment ist es nicht mehr möglich. Aber Bogota bietet viel und man kann eben auch Stadtflucht begehen und ist dann relativ schnell in sehr schönen Gegenden, wo man sich auch ein bisschen entspannen kann.
Genau. Entweder Calta Paramo oder Melgar an der Piscina. Ja, vielen Dank für diese spannenden Einblicke.
Vielen Dank.
Ja, ich hatte ein bisschen Sorge, ob ich jetzt irgendwie euch genug Interessantes erzählen kann, aber ich glaube, ein bisschen was ist drüber gekommen.
Ja, ich würde mal eher umgekehrt sagen, ihr habt uns zu viel Interessantes erzählt, ja, sodass wir auch komplett überzogen haben.
Ja. Okay.
Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org. Ziviler-friedensdienst.org.